Ein Sedan bräuchte die Sprache mehr als jeder andere noch. Also wenn es er wird, dann sage ich, okay, dann habt ihr uns alle schön hingehalten, aber immerhin ist es ein Name, Glanz und Gloria in der Allianz Arena. Wenn nicht, zurück auf Null, ich weiß keinen.
Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Reif ist live, eine Sendung, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, die grundsätzlich ganz gut geplant war. Und um 9.41 Uhr kam der Hammer auf bild.de und ich stimme in diese Sendung mit einem kleinen Liedchen. Zick, Schuss, kein Trainer, die Bayern, eieieie. Ja, ein wenig lustig kann man sich mittlerweile machen, was da los ist an der Säbener Straße. Der FC Bayern München ist weiter auf Trainersuche. Ralf Rangnick hat den Bayern abgesagt. Was für ein Hammer und was für ein herrliches Thema, ausführlich jetzt zu besprechen mit meinem lieben Kollegen Marcel Reif.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Reif. Ich weiß ganz sicher, auch Sie sind mit einem anderen Gefühl gestern ins Bett gegangen. Ein bisschen über Dortmund reden, ein bisschen über die Bayern, gegen Real reden. Und jetzt bleibt es uns nicht erspart und wir blenden Ihnen auch gleich ein unseren wunderbaren L-Frame. Top-Thema des Tages. Völlig überraschend, Ralf Rangnick sagt den Bayern ab. Und das ist nicht ganz unwichtig, diese Betonung. Ralf Rangnick sagt den Bayern ab. Ein Hammer, oder?
Ja, ich habe ja immer die ganze Zeit meine Zweifel gehabt, dass das alles so smoothly läuft und dass Rangnick da aber sofort mit dem Dreirad losfährt in Wien und alles stehen und liegen lässt, um bei den Bayern als Nummer 3 zu unterschreiben. Aber dann hörte ich vorgestern, ich war in der Allianz Arena beim Realspiel und dann Präsident Heiner und so, wir sind in guten Gesprächen. Und da dachte ich, also gut, komm, hör auf. Er hat sich breitschlagen lassen. Womit auch immer. Deswegen war das für mich durch. Deswegen, ja, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, das ist ein Hammer. Zumal Sie ja jetzt, ich sehe ja schon wieder, wie es in den Äuglein leuchtet, in Kürze fragen werden, also wer denn jetzt? Und ich muss Ihnen sagen, wenn das der Sinn dieser Sendung ist, können wir es kurz machen und abbrechen.
Wir können, das Schöne ist, wir können es wahnsinnig lang machen, Herr Rangnick, weil wir ja so viele Namen jetzt wieder spielen können. Das ganze Rad dreht
ja,
sich
und
ja wieder eigentlich
von vorne. Ich kann Ihnen, das sage ich vorweg, bevor wir dann zur Sache kommen, Sie könnten mich jetzt prügeln, ich hätte niemanden, den ich Ihnen jetzt hier servieren könnte, wo ich sage, darauf lief das schon die ganze Zeit hinaus.
Keine Sorge, mit Ihnen prügeln würde ich mich niemals, denn okay, da steht der Sieger schon fest. Aber also, das Zitat können wir definitiv einloggen. Marcel Reif wird jetzt schon gleich keine Antwort darauf haben, wer Trainer des FC Bayern wird. Aber wir können auch einloggen das Zitat von Ralf Rangnick und schauen mal rein. Das ist die offizielle Ansage, die er gegeben hat, warum er nicht zum FC Bayern geht. Ich lese es vor, auch für alle unsere Zuhörer im Podcast. Ich bin mit vollem Herzen österreichischer Teamchef. Punkt. Diese Aufgabe macht mir unglaublich viel Freude und ich bin fest entschlossen, unseren eingeschlagenen Weg erfolgreich weiterzugehen. Ich möchte ausdrücklich betonen, dass das keine Absage an den FC Bayern ist, sondern eine Entscheidung für meine Mannschaft und unsere gemeinsamen Ziele. Unsere volle Konzentration gilt der Europameisterschaft. Wir werden alles unternehmen, um dort so weit wie möglich zu kommen. Also man könnte, um es mit den Worten von Susi Hoeneß zu sagen, ja auch sagen, da ist der Nächste, der Charakter zeigt und sich nicht vom FC Bayern und, das können wir glaube ich sicher sagen, mindestens einem dreivierfachen Gehalt breitschlagen lässt, sondern er bleibt auch, wie Xabi Alonso in Leverkusen, bleibt jetzt auch Ralf Rangnick bei seiner Mannschaft, bei den Österreichern.
Also das Vierfache würde ich jetzt mal nicht sagen, das vierfache Gehalt. Ich glaube, da wurde noch ein bisschen...
Ja, ein paar Schillinge kamen jetzt obendrauf.
Argumente, zu dem, was die er sind vorher in verdient. Der EU. Also die ein paar Euronen werden noch einmal draufgelegt worden sein, um als kleines Nebenbei-Argument die Dinge ein bisschen in die richtige Richtung zu befördern. Aber jetzt nehmen wir mal Susi Hoeneß, was sie da gesagt hat. Da hat jemand einen laufenden Vertrag. Dem geht's gut da, der hat Spaß an der Arbeit und dann kommen die Bayern und dann sagt man Vertrag, wurscht, alles weg. Man traut sich gar nicht mehr solche Dinge wie Charakter oder Vertragstreue oder irgendwas so hoch zu hängen, weil man denkt, ach komm, hör auf, so alles Quatsch. Möglicherweise ist es Nehmen wir das als die positive Seite. Also das, wo wir sagen können, pass auf, Susi Hoeneß wird zufrieden sein, wird sagen, ja, da ist noch einer mit Charakter. Und andersrum, die Bayern sind nicht der Rufer in der Wüste, zu dem alle Kamele hinrennen, um dieses Bild irgendwie zu retten.
Was Sie mal glaubten, ja, und ehrlicherweise, wir müssen ganz doll bei dieser Absage, glaube ich, auch über die Rolle des Ehemannes von Susi Hoeneß sprechen, von Uli Hoeneß. Ich habe die These, wenn Uli Hoeneß tatsächlich nicht mehr beim FC Bayern mitreden würde oder möglicherweise sogar das Sagen hätte, dann wäre auf jeden Fall schon Nagelsmann möglicherweise zurückgekehrt und allerspätestens Ralf Rangnick. Uli Hoeneß mit seinen Aussagen gerade in der vergangenen Woche zweimal erst Tuchel angezählt und dann nochmal gesagt, er wird sich auch weiter einmischen. Mit Verlaub, aber ein Trainer muss auch wirklich sehr, sehr mutig sein, um sich diesen FC Bayern anzutun.
Ein Trainer muss, egal wo, muss Vertrauen haben des Clubs und muss gestützt werden. Weil es wird genügend, nicht jedes Spiel wirst du 6-0 gewinnen. Und bei Bayern ab 5-0 beginnt Stirnrunzeln. Und Triple ist das Minimum, aber Double muss man schon sehr gute Argumente haben, warum nur Double. Das alles kommt per se. Aber dann muss man einen Trainer auch stützen und muss ihm Vertrauen geben. Und zwar alle im Club. Da kann es nicht Strömung geben. Im Moment gibt es zwei Clubs, die das anders handeln. Das ist der FC Barcelona, der sich zerlegt und dann den Xabi Hernandez doch wieder belabert, sich das nochmal anzutun, obwohl der glaubhaft gesagt hat, ich weiß, warum ich das jetzt nochmal betone, der glaubhaft gesagt hat, pass auf, ich kann nicht mehr. Ralf Rangnick hatte mal einen Burnout. Der weiß, was er seinem Körper, seinem Kopf und sich und mit 65 allemal, was er da sich zumuten kann. Und ich will das jetzt nicht, das ist jetzt nicht, dass Uli Hoeneß wird ihm den nächsten, hätte ihm den nächsten Burnout beschert. Vorsicht, alles schön ruhig. Aber dass er sagt, ich brauche, wenn ich irgendwo bin, eine klare Linie, ich brauche eine Klarheit der handelnden Personen in diesem Club. Nichts Erratisches, nichts, was da beim Unentschieden rappelt in der Kiste und so. Oder andersrum, Uli Hoeneß Aussagen der letzten Woche haben nicht wirklich geholfen. Ich glaube, weder Tuchel für die Arbeit jetzt noch bis zum Ende der Amtsperiode, noch einem künftigen, und einer wird ja irgendwann werden müssen.
Irgendeiner muss es.
Der weiß, was auf ihn zukommt.
Ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist, ob theoretisch eine Mannschaft komplett ohne Trainer, Thomas Tuchel, aber wahrscheinlich, nee, nicht Thomas Tuchel, Thomas Müller, glaube ich, können wir dann trotzdem ausschließen, fände ich eine wahnsinnig charmante Variante, die Mannschaft das einfach selber machen lassen mit Thomas Müller, aber das...
Die haben schon ein paar Mal alles selber gemacht und das war nicht so toll,
was sie selber manche sagen, unter Flick, das Triple hat die Mannschaft mehr oder weniger selber gecoacht, aber jetzt sind wir zu weit in der Vergangenheit, wir wollen ihm hier...
Das war das Sextrupel, das haben sie...
Das Sextrupel.
Ja, Vorsicht, das haben wir lang geübt. Also, ich sage Ihnen noch mal, wenn es denn Zidane wird jetzt, ist der Einzige, der noch nicht offiziell abgesagt hat, von denen, die am Anfang gespielt wurden. Emery, De Zerbi, Hoeneß, Sebastian Hoeneß, Nagelsmann und jetzt Rangnick. Also der Einzige, der noch nicht offiziell abgesagt hat, Zidane. Wenn es denn Zidane wird, dann sage ich, und sie haben alles jetzt schön mit die Nebelwand hochgezogen, wie in alten Zeiten, da hat das noch funktioniert. Da wart ihr aber, ihr zum Beispiel auch nur mit, glaube ich, einem halben Mann vertreten, einmal pro Woche.
Mittlerweile stehen wir da mit 6 Kollegen jeden Tag.
So. Und wenn es das ist, dass sie eine Nebelwand hochgezogen haben, erstmal Nagelsmann und dann Rangnick und am Ende wollten sie immer nur sie dann haben und der hat jetzt auch zugesagt, dann sage ich, okay, das ist ein Name, ich halte ihn aber immer noch nicht für einen mit weder gutes Englisch und Deutsch schon gar nicht, einen Übungsleiter, einen Teamchef mehr als einen Laptop-Trainer, denn der braucht sie. Ein Zidane bräuchte die Sprache mehr als jeder andere noch. Also wenn es er wird, dann sage ich, okay, dann habt ihr uns alle schön hingehalten, aber immerhin ist es ein Name, Glanz und Gloria in der Allianz Arena. Wenn nicht, zurück auf Null, ich weiß keinen. I don't know.
Wir bleiben aber noch mal ein bisschen beim Thema, auch wenn die Zeit in unserem kleinen Countdown hier schon ein bisschen runterläuft. Aber es gibt noch so wahnsinnig viele wunderbare Themen, die jetzt auf der Straße liegen. Die Frage, ist das die peinlichste Trainersuche in der Bundesliga-Geschichte? Zumindest vom altehrwürdigen FC Bayern München. Geht's noch peinlicher als das, was die letzten Wochen passiert?
auch damals Jupp zurückzuholen, obwohl man ihn geschickt hatte, das war auch, ja, aber das hatte Charme. Da haben sich ältere Herren wieder versöhnt und gut, also alles, komm, alte Zeiten. Wie gesagt, wenn es nicht jetzt Zidane wird, aber das ist das Einzige, und ich würde es für falsch halten, wenn man mich fragt, aber Sie fragen mich, sonst fragt mich.
Vielleicht sollten die Bayern endlich mal anfangen, Marcel Reif zu fragen.
Ja, unbedingt. Wenn es nicht Zidane ist, dann ist es auch für Max Eberl ein Einstieg nach Maß, hätten wir früher nicht sagen dürfen. Und das sollten wir heute auch nicht sagen, denn daran wird er jetzt als erstes gemessen.
Sie sprechen den Namen an, aber hat er überhaupt eine faire Chance, sich messen zu lassen? Der Eindruck entsteht ja einfach beim FC Bayern. Ich kenne das selber aus eigener Familienhistorie. Also so familiengeführte Unternehmen, und so ein bisschen wirkt es beim FC Bayern so, dass da so gelebt wird, ist halt echt schwierig, wenn der alte Patron sich immer wieder einmischt. Max Eberl wird geholt als Sportvorstand. Er soll den FC Bayern in die Zukunft führen. Und man gewinnt den Eindruck, der Max, der arme Max, hat aber am Ende des Tages recht wenig zu sagen.
Er hat das sehr gut wegmoderiert, die letzten Tage. Ich habe mit ihm selber ein Interview geführt für meine Schweizer Freunde am Dienstag in der Allianz Arena vor dem Spiel.
Bluesport, wir können wir euch nennen,
die Bluesport. Und ich hatte das Gefühl, also verbale Rhetorik ist er prima. Er ist ein unglaublich freundlicher, anständiger Kerl. Aber ich hatte das Gefühl, er fühlt sich nicht wohl. Das ist jetzt ein bisschen so rein Geheimnis. Das war nicht das perlige so Max, sondern wie hat er gesagt, Uli Hoeneß tut alles für den FC Bayern und Thomas Tuchel gibt alles für den FC Bayern. Das ist eine hübsch überlegte Formulierung.
Hier sehen Sie gerade.
Das war
auf jeden Fall mutigen Jacke, Max Eberl, wenn ich das
so sagen. Sollten ja alle rot tragen. Also die haben Probleme. Die haben gerade Probleme. Und die waren noch aus der B-Jugendzeit. Also nochmal, das ist für ihn ein Hammer und ein Brett, das er zu bearbeiten hat. Und da wiederhole ich mich jetzt, da hat das, was Uli Hoeneß und wie er es gemacht hat, nicht geholfen.
Wird es jetzt dazu führen, und ich hätte diese Frage nicht gestellt, wenn Sie nicht selber schon den FC Barcelona genannt haben. Ich meine, haben wir jetzt komplett irgendwann das Gaga-Haus in München und Thomas Tuchel bleibt am Ende aus Mangel an Alternativen? Würde sich das Thomas Tuchel antun?
Lustige Geschichte.
Aber
der hat doch gerade von Uli Hoeneß mitgeteilt bekommen, dass er wirklich der ungeeignetste Trainer für den FC Bayern ist.
Das spricht für mich also ja schon fast wieder dafür, dass er bleibt.
Spätestens an der Stelle. Nein, dann nur einer von beiden. Also dann müsste Uli Hoeneß sagen, so, ich werde mich nie wieder äußern. Er hat aber doch gerade jetzt nochmal betont, ich werde mich umso mehr äußern. Das ist sein gutes Recht, sein freies Land, das ist ein großer Club. Er hat riesige Verdienste um diesen Club und er hat vieles richtig gemacht und sein Wort war oft genau das Richtige zur rechten Zeit, um auch Dinge gerade zu rücken. Aber das, was jetzt da an, Max Eberl am Dienstag gefragt, wieder zurückkommst nach Hause, du warst ja ein bisschen aushäusig, wie findest du diese, sagen wir mal so, eher lebhafte Streitkultur in diesem Club? Und eine sehr hübsche Frage im Nachhinein, muss ich jetzt feststellen.
Respekt.
Diese lebhafte Streitkultur bleibt weder in Wien noch sonst wo auf der Welt verborgen. Also um jetzt Sie wieder zu bestätigen, der jetzt kommt, der hat Huevos. Olli Kahn würde sagen, ja, der hat sie. Der weiß, was er sich da antut oder weiß es eben nicht.
Wir Spanier sagen dazu Cojones. So. Wunderbarer Übergang, Spanien. Ja, da war ja auch noch was unter der Woche, ein kleines Fußballspiel. Es war ja eine königliche Woche. Real Madrid zu Gast in München und wir haben ein geiles Fußballspiel erlebt.
Ja.
Mit Thomas Tuchel an der Seitenlinie, der möglicherweise tatsächlich jetzt mit einem halben Bein im Finale, kann man ja auch nicht sagen, da kommen wir später zu Dortmund vielleicht mit einem halben Bein. Dieses 2-2, wir werden jetzt ein bisschen sportlich.
Das ist nicht schlecht,
ja. Ehrlicherweise, auch das sollte sich Uli Hoeneß oder die Bayern, wie gemein das ist, ne? Ich meine, da hast du ein so tolles Spiel hingelegt und jetzt redet die ganze Nation nur über den FC Hollywood und nicht über die Truppe.
Und über den Zeitpunkt der Aussagen, da waren sich, glaube ich, alle einig. Über Inhalte konnten wir noch streiten mit dem einen oder anderen, aber über den Zeitpunkt, drei Tage bevor du gegen Real antreten musst, Da habe ich keine zwei Meinungen gehört.
Das ist spektakulär. Wollen wir mal gucken, was da noch alles kommt bis zum Rückspiel. Aber wir bleiben noch mal einmal beim tollen, wirklich tollen Spiel am Dienstag. Toll, wirklich definitiv für alle Fußballfans, muss man einfach sagen, weltweit. Das Spiel wurde überall weltweit geschaut und es war beste Werbung für diesen Sport. Die Frage ist, jetzt mit zweimal drüber schlafen, ist es jetzt eigentlich am Ende des Tages ein gutes Ergebnis gewesen, weil die Bayern das 0-1 weggesteckt haben, traumhaft von Toni Kroos, ehemals Querpass Toni, jetzt Steilpass Kroos, weggesteckt haben? Oder ist es einfach am Ende des Tages doch ärgerlich, dass man es nicht übers Ziel gebracht hat durch zwei wirklich wahnsinnig bescheuerte individuelle Abwehrfehler?
Also erstmal steht es 0.
Ja, wir sind bei 0.
Insofern, das sind zwei Mannschaften. Da zählt auch das Auswärts und Heim, glaube ich, nicht so dolle. Also die machen sich weder...
Gibt's gar nicht mehr.
Weder Real macht sich ins Hemd. Aber na, ich meine, ob du da unentschieden spielst oder... Die machen sich nicht ins Hemd, wenn sie nach München kommen und die Bayern gehen ins Bernabeu, wobei das umgebaute Bild ist ein Hammer. Aber die werden sich auch nicht da mit Schweißperlen auf der Stirn einlaufen. Insofern, was die Bayern mitnehmen, ist die Art, wie sie nicht so nach der 15. Minute bis Halbzeit waren sie erdenschlecht wieder. Da war es viel zu langsam, kein Tempo und Real hatte Spaß am Verteidigen. Die haben sich hinten reingestellt und gesagt, macht mal. Aber was dann kam und die erste Viertelstunde, das war Bayern, so wie sich Tuchel das, glaube ich, auch mal vorgestellt hat. Die Passquote von 93, glaube ich, Prozent, ja. Da flog das Bällchen nicht, flipperte nicht ständig rum, sondern du hattest das Gefühl, hey, das ist Fußball wieder oder diese Sportart mal auf höchstem Niveau. Insofern, die Bayern haben gesehen, wie sie ans Laufen kriegen. Und Real können alles. Die können verteidigen, die können aber auch stürmen. Also groß sich austaktieren wird nicht sein. Ich glaube, das wird noch ein Spektakel, noch ein Grad mehr nächsten Mittwoch, weil da zwei aufeinandertreffen, die es können. Und Real hat spätestens jetzt gesehen, das war nicht Bayern Heidenheim, sondern das waren die Brüder von denen, die begabteren Brüder, die jetzt wieder alle an Bord sind. Also insofern, ob das ein gutes Ergebnis ist, es steht jedenfalls bei Null. Es ist kein schlechtes Ergebnis, aber wichtiger ist, gesehen zu haben, wie man Fußball spielen kann in einem Halbfinale. Und seien wir ehrlich, nach Heidenheim und anderen Desastern hätten wir das dieser Mannschaft möglicherweise nicht mehr zugetraut.
Unser Fußballchef Christian Falk, der tituliert die gesamte Saison des FC Bayern als It's a Rollercoaster Season. Und irgendwie war das Spiel so ein bisschen ein Spiegelbild. Auch da hatte man den Eindruck, man ist irgendwie in der Achterbahn. Thomas Tuchel war allerdings erfreut, dass er tatsächlich nach dem Spiel auch über Fußball reden durfte und nicht über Uli Hoeneß, was er zu dem Hammerduell im Hinspiel der Champions League gesagt hat, dem 2-2 zu Real Madrid. Da hören wir einmal noch mal rein.
Das Ergebnis ist das Ergebnis. Das lohnt sich nicht, damit zu hadern oder viel Zeit damit zu verbringen. Das ist, wie es ist. Real Madrid hat das schon mit anderen Teams gemacht, aus zwei Chancen zwei Tore zu machen. Jetzt ist die Ausgangslage sehr klar. Wir müssen uns keine Gedanken machen, ob wir ein Tor führen, ein Tor aufholen müssen oder wie auch immer. Wir gehen nach Madrid. The winner takes it all. Und wir werden bereit sein, werden den Kampf annehmen, werden versuchen, mit der gleichen, wissen Sie, sie spielen vier Halbzeiten gegen Real Madrid. Da kann noch mal eine dabei sein, die nicht so gut ist. Die hatten wir 20, 25, 30 Minuten, waren wir nicht so zufrieden in der ersten Halbzeit. Die zweite war gut und versuchen wir jetzt anzuknüpfen und werden mit allem Selbstvertrauen nach Madrid fahren.
Selbstvertrauen, Herr Reif, das sollten die Bayern haben. Dürfen sie auch haben nach dem Spiel, wenn ich das mal so sagen darf. Da war schon viel Richtiges dabei, aber eben nicht alles. Können Sie sich vorstellen, egal wie die Personaldecke beim FC Bayern ist, dass der Kollege Kim am Mittwoch nochmal in der ersten Elf stehen wird, weil das war nicht eines Champions League Halbfinales würdig, leider, seine beiden Stellungsfehler.
Keine Spielpraxis, weil er, weiß ich nicht, der Hierarchie der Innenverteidiger mittlerweile,
glaube
ich,
auf 4 gerutscht.
Auf 4?
Ja.
Ging auch schnell. War Wunschspieler von Tuchel.
Eben.
Und dieser Transfer ging bislang gnadenlos schief. Der hat auch schon in den ersten Spielen, als er als Wunschtransfer ran durfte, hatte der so ein, zwei Dinger im Spiel auch drin. Und De Ligt, und daher ist die Innenverteidigung, die wird spielen, wenn De Ligt auch nur halbwegs da ohne Krücken auflaufen kann.
Positiv muss man auf jeden Fall Leroy Sané noch einmal nennen. ist ja einer, an dem arbeiten wir uns in dieser Sendung schon seit Jahren ab und immer wieder. Es ist tatsächlich jedes Mal aufs Neue, ist heute ein Sahnetag oder ist kein Sahnetag. Er hatte ihn definitiv gegen Real Madrid. Die Frage ist, glauben Sie irgendwann noch mal daran, dass dieser Junge das über einen längeren Zeitraum abliefern kann? Oder muss man einfach jetzt die Daumen drücken, dass das noch zweimal in dieser Saison passiert?
Also was er kann, ist bekannt. Sie sagen, wir arbeiten uns ab. Da hat sich Pep Guardiola abgearbeitet und hat dann gesagt, komm, ab, weg, ich schaff's nicht, ich kriege dich nicht hin. Dann der eine oder andere Bayern-Trainer. Ich finde, dass er stabiler geworden ist. Ich finde, dass er auch seine Arbeit nach hinten ist um Klassen besser geworden. Insofern ist er ein kompletterer Spieler. Vielleicht sollten wir auch, oder andersrum, Bayern als Spitzenteam darf nicht abhängig sein von einem Sahnetag von Sané. Dann machen sie was falsch. Das kannst du dir in der dritten, vierten Liga leisten. Da gibt's den einen, der dann irgendwas aufdreht. Sondern vielleicht, wenn er ein berechenbarer Spieler ist, wenn er dir die Dinge macht, die wichtig sind, das heißt, eins gegen eins kann er jede Abwehr zur Kehre machen, und wenn ihm da ein paar Dinge glücken und wenn er ansonsten seinen Job macht auf der Seite und nicht seinem Hintermann sagt, du, alles Gute, weiß auch nicht, was du da machst, aber es ist nicht mein Sport. Wenn das nicht passiert, und das scheint mir bei ihm endgültig drin zu sein, dann können wir aufhören, uns an ihm abzuarbeiten, sondern dann können wir hoffen, dass solche Dinge auch reingehen, wie diesen Schuss, der war, Torwart ist nicht ganz, aber dennoch, der war zwischen haltbar und nicht haltbar. Also ganz irgendwo da komischerweise dazwischen, aber er hat viele Dinge richtig gut gemacht und das unterstellt sich in den Dienst der Mannschaft. Das im Übrigen ist auch intern ganz wichtig.
Absolut.
Der hat ja Probleme, trainiert kaum und hat Schmerzen. Früher mussten sie für ihn laufen und mussten Löcher stopfen, die er gelassen hat, weil er, wie gesagt, nach hinten alles Gute und beste Grüße, aber ich bleib mal hier vorne. Damit, glaube ich, geht er auch in der Hierarchie, in der Mannschaft, geht er ein ganzes Stück nach oben.
Wie hat mein Trainer früher immer gesagt, man kommt ins Spiel über die Laufwege nach hinten.
Ach,
da holst du dir Erfolgserlebnisse, um dann nach vorne glänzen zu können, wenn du hinten mal was weggeräumt hast. Gut, hat bei mir ehrlich am Ende des Tages auch nicht viel geklappt, aber darüber reden wir nicht. Wir reden über einmal nochmal Thomas Müller, und zwar einmal mit ihm gemeinsam. Der hat sich nämlich jetzt wieder festgespielt. Das ist ja irgendwie auch irre. Der war irgendwie bei Thomas Tuchel dann auch irgendwie nicht mehr Trainer gesetzt. Jetzt, vielleicht war der heimliche Trainer schon, man weiß es nicht. Hat sich auf jeden Fall wahnsinnig ins Team gebissen, 150. Champions League-Spiel jetzt gemacht. Ist aus dieser Mannschaft zumindest bis Ende der Saison nicht mehr wegzudenken, oder?
Nicht alle Spiele, obwohl wir sehen nicht mehr so viele.
Ja, ich meine, also für Bayern sind es jetzt noch zwei Spiele.
Rückspiel und dann möglichst Finale.
Ja, aber also und die
Bundesliga. Vielleicht kann man da ein bisschen in der Liga ein bisschen ruhiger gehen. Ja, das wird die Geschichte Thomas Müller des nächsten Jahres, der nächsten zwei Jahre, des vergangenen Jahres schon langsam, mehr oder weniger. Natürlich ist er in einem Gesetz auf der Zielgeraden seiner Karriere und dann hat er noch was zu bieten, aber das hat er nicht zu bieten, Woche für Woche drei Spiele. Das wäre Unsinn. Das ist für Junge anstrengend, aber für ihn ganz sicher zu viel. Insofern wichtiger Spieler, Erfahrung. Ich habe mich gewundert, dass Guerrero nicht spielt, sondern Müller, aber im Spiel hat man dann gesehen.
Warum?
Und es war nicht ein Glanztag von Thomas Müller, aber mit seiner Erfahrung in den Phasen, wo Real dann kam, wie wichtig er ist.
Ich ganz persönlich muss sagen, ob Thomas Müller spielt oder nicht, ist egal, solange er nach dem Spiel den Mikros nicht aus dem Weg geht und was sagt, weil jeder O-Ton von Thomas Müller ist ein guter. Und das wäre ja eine doofe Sendung, wenn wir einen wunderbaren O-Ton von Thomas Müller nicht noch hören wollen würden.
Von Mythen halte ich nicht viel. Also wir waren in allen Spielen auch dort. Immer drin im Spiel, es war immer schwierig, aber das lag nicht am Stadion, sondern das lag an den Mannschaften, gegen die wir gespielt haben. Und vielleicht auch manchmal daran, dass der Schiri so abseits nicht so gut erkannt hat. Aber ansonsten, nee, ich freue mich drauf. Im neuen Stadion war ich noch nicht, es wurde ja umgebaut. Und klar, die Madrilenen, das Stadion selber, das ist natürlich schon eine Wahnsinnsatmosphäre. Braucht man nicht reden. Aber am Ende werden wir gegen die Mannschaft spielen, die heute gegen uns agiert hat. Und ja, die Fans können sich darauf freuen und wir Spieler tun es auch.
Da hat er recht, das bleibt unwidersprochen. Fans, Experten und Spieler freuen sich auf das Duell am Mittwoch. Und ich habe ja eine These, die darf ich auch mal raushauen. Ich habe ja vor der Saison schon gesagt, FC Bayern, holen Harry Kane, so eine blecherne Allergie. Die kann sich anstecken auf die Mannschaft, hatte ich bisher recht gehabt. Und die zweite ist, gut für Bayern, dass Jude Bellingham zu Real Madrid gewechselt ist. Wussten Sie, dass der schon 8-mal gegen Bayern gespielt hat und nie gewonnen hat?
Nee.
Ist so. Der hat noch nie gegen den FC Bayern gewonnen.
Vorsicht, und das ist immer schlecht, wenn eine Serie so lange hält. Denn,
ja, aber nie gegen die Serie setzen. Das ist ein ganz alt, man darf ja niemals aufhören.
Aber das Gesetz der Serie ist, dass sie reißt. Das ist das einzige Gesetz, das wirklich gilt.
Wir werden das spätestens am Mittwochabend nach 120 Minuten und hoffentlich auch Elfmeterschießen dann wissen. Das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Abend im Bernabeu, wenn die Bayern da zu Gast sind. Am Tag davor, und da schwenken wir über zum anderen Spiel. Diesmal hatte Dortmund nachgelegt in der großen Champions League Woche. Nächste Woche legen sie vor. Und das mit einem wirklich tollen Rückenwind, verdienten Rückenwind, einem 1-0 gestern gegen Paris. Ich fange jetzt nicht an, dass es direkt auch ein bisschen glücklich war, zweimal Pfosten. Allerdings hätte man sich auch nicht beschweren können, wenn dieses Spiel 4-3 ausgegangen wäre. Ja. Denn es war ein wirklich überraschend offenes, tolles, intensives Fußballspiel. Hat es sie genauso vom Hocker gerissen wie mich?
Ich sitze nicht auf Hockern, aber es hat mir sehr gut gefallen. Es hat mir sehr gut gefallen, dass es ein so offensives Fußballspiel war, dass Borussia Dortmund dieses Spiel gewinnen wollte und nicht Paris am Siegen hindern und auch nicht eine Niederlage vermeiden, sondern dass Borussia Dortmund im eigenen Stadion mit allem, was sie haben, probiert haben, dieses Spiel zu gewinnen. Erstens. Zweitens. Das war eine Mannschaftsleistung, wie ich sie in der Geschlossenheit von Borussia Dortmund schon lange nicht gesehen habe. Sonst haben wir dann immer noch das Highlight da und das Highlight hier. Und ja, das Tor von Füllkrug, prima. Aber wie sie zum Beispiel Tempodefizite von Mats Hummels, das ist doch, aber das damit tut man ihm doch nicht unrecht. Er war noch nie ein Sprinter und jetzt im gesetzten Alter. Also wenn er spielt, müssen andere mitmachen. Das kann man organisieren und das haben sie. Sie haben sich gegen ein Mbappé und noch ein paar andere, die es sehr gut können bei Paris, haben sie sich organisiert und ein Spiel abgeliefert. Und lassen Sie uns heute einmal, das war so gut, dass wir heute einmal nicht sagen, warum nicht immer so. Lass das einfach weg.
Okay, dann streichen Sie.
Lass uns dieses Leipzig-Spiel. Denn nach dem Leipzig-Spiel, hast du gesagt...
Mit derselben Mannschaft dann aufgelaufen. Ne?
Und keine die Veränderung mit dem Tempo, Leipzig mit Tempo und Paris wird dieses Tempo vielleicht noch um 3-4 Stundenkilometer erhöhen. Leute, ihr werdet zu Hackfleisch gemacht. Und das ist eben nicht geschehen. Also, lass uns mal Leipzig wegtun. Lass allen recht geben, die gesagt haben, hör auf. Leipzig, die wissen, dass der 5. Platz reichen wird für die Champions-League-Qualifikation. Dieses Leipzig-Spiel haken die ab und... als die, und es ist wurscht, wie es ausgeht. Und ja, offenbar war es so. Und wer ein solches Spiel abliefert, hat recht. Ja.
Ich quäle Sie nicht mit den Two Faces von Borussia Dortmund, aber unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer sollten auf jeden Fall das mit einer Personalie mal über die Erdin Terzic natürlich gesprochen haben. Weil Karim Adeyemi ist ehrlicherweise das personalisierte Two Face bei Borussia Dortmund. In der Liga gar nichts. Und sobald die Champions-League-Hymne kommt, Hallöchen. Gestern Bildnote 1, zu Recht. Wir hören rein, was Erdin Terzic über ihn zu sagen hat.
Ja, das ist genau das, was wir von ihm brauchen. Heute hat er sein Potenzial in richtige Qualität umgewandelt. Und das war extrem wichtig. Ich glaube nicht, dass er jetzt in den letzten Spielen unbedingt das häufig gezeigt hatte. Wir haben nach dem Leipzig-Spiel und nach dem Gladbach-Spiel ja gesprochen. Aber trotzdem hat er heute dann die Chance bekommen, das Vertrauen bekommen. Und er hat es sich verdient und uns zurückgezahlt. Was haben wir ihm gesagt? Wir haben ihm nach dem Spiel gegen Leipzig gesagt, dass ich viele Spieler von Leipzig gesehen habe, beispielsweise ein Openda, da habe ich 8-mal gesehen, dass er schnell ist. Bei Karim habe ich es am Samstag nicht gesehen. Und heute haben wir es aber gesehen, dass es kaum jemanden auf diesem Planeten gibt, der schneller laufen kann als er. Und das liegt häufig auch an ihm. Und das hat er heute herausragend gut gemacht. Ich werde ihn daran erinnern, nicht nur jetzt, wenn wir nächste Woche in Paris spielen, sondern für die Zukunft, weil so wünschen wir uns das und so kann er ein unglaublich wichtiger Faktor für uns sein.
Und möglicherweise, und jetzt kommen wir zu einem etwas übergeordneteren Thema, nämlich Stichwort die Nationalmannschaft. Julian Nagelsmann wird das Spiel gestern auch gesehen haben. Ich hatte gestern zwischenzeitlich den Eindruck, richtig gefreut werden hat er sich gar nicht mal unbedingt, denn alle Leute, die er aussortiert hat aus der Nationalmannschaft, haben gestern überragend gespielt. Also ein Mats Hummels alleine in der Verfassung, man kann sich das kaum vorstellen, dass er nicht dabei ist. Was glauben Sie, macht Julian Nagelsmann mit diesen Dortmundern? Man stelle sich mal vor, die marschieren wirklich nach Wembley durch und gewinnen das und dann nimmt er nur den Füllkrug mit zur EM? Das kann man sich doch nicht vorstellen.
Ich hoffe, dass er das macht, was ein Nationaltrainer tun soll, die beste Nationalmannschaft aufstellen, die möglich ist. Also wenn er bei irgendwelchen Grundsatzdingern bleibt, die habe ich vor, weiß nicht, letzten Monat, als ich noch nur Schrott oder überwiegend Schrott abgeliefert haben, habe ich gesagt, nee, die sind nicht gut genug. Und wenn die jetzt plötzlich gut genug sind, und das über 3-4 Wochen, das muss alle, die Verpflichtung werden sie jetzt allerdings haben. Die Bundesliga-Saison können sie abhaken, Fünfter werden sie werden. Aber dann müssen sie jetzt die zur EM wollen, müssen abliefern. Und Adeyemi, wenn du dem gestern zugeguckt hast, ich hatte gestern das Gefühl, er wird in einem Spiel plötzlich erwachsen. Ja, gestern, finde ich, hat er einen Schnelldurchgang in 3 Jahre übersprungen. Denn das war Kleinkinderfußball, was der gespielt hat, mit Riesentalent. Aber deswegen Terzic, das war sehr ernst gemeint. Und das, was der gestern auch nach hinten getrieben hat, das ist Profifußball auf ganz hohem Niveau. Und der Junge will ja nicht nur mit seinem Afro-Lookchen Furore machen und auffallen, sondern Fußball spielen. Und Schlotterbeck gestern, das hatte alles ein Gesicht. Und nochmal, wenn du einmal so spielst und einmal so und wenn du deine Spitzen nach oben sind auch, da sind andere mindestens so gut, dann bist du raus aus der Nationalmannschaft. Wenn du aber auf diesem Niveau wie gestern, ein Mbappé, der hatte den einen Postenschuss, aber ansonsten haben die den sauber im Griff gehabt, da hinten die Herrschaften.
Ja, kannst und willst du ja auch gar nicht 90 Minuten.
Nein. Und Dembélé und so, also das war schon eine Kapelle, die da die schon Marsch blasen kann.
Das fand ich gestern, wenn ich das nochmal sagen darf, herausragend. Tatsächlich, es war eben nie der Eindruck, Paris hat heute einen schlechten Tag. Die hatten nämlich gar keinen schlechten Tag. Die haben ehrlicherweise guten Fußball gespielt.
Ausgesprochen.
Und trotzdem war Dortmund absolut auf Augenhöhe über 90 Minuten. Das war schon echt
gut. Und deswegen sind alle gut beraten, mal Wembley sein zu lassen erstmal. Jetzt ist erstmal Madrid für die einen und Paris für die anderen. Ist auch ganz schöne Städte. Also das würde ich mal ein bisschen genießen und einfach mal dagegen halten und sich nicht ins Hemd machen. Das ist bei den Bayern weniger zu befürchten. Und ich hoffe nur, dass wir erinnern uns vielleicht noch, erstes Champions-League-Spiel in der Gruppe dieses Jahr oder diese Saison, als Dortmund dann nach Paris musste und sich dort jämmerlich verkrochen hat und noch Glück hatte. 0-2 oder 0-3, ist auch wurscht, wie das Ergebnis. Jedenfalls waren sie nicht existent, weil sie sehr, sehr ängstlich. Jetzt, spätestens nach dem Spiel gestern, weißt du, pass auf, was haben wir zu verlieren, ehrlicherweise? Gar nichts. Wer rechnet damit, dass wir Borussia Dortmund nach einigen Spielen in dieser Bundesliga-Saison, Bayern allerdings auch nach Heidenheim, wer rechnet denn damit, dass wir da weiterkommen? In Paris jedenfalls wissen sie, dass alle Geschichten, die sie sich möglicherweise schön erzählt haben, dass die kannst du in die Tonne kloppen.
Ich bin gestern bei einem Bild auf der Tribüne hängen geblieben, denn da saß ja der neue Boss, Lars Ricken auf einmal neben Hans-Joachim Watzke, also in der Mitte. Mhm. Rechts von ihm Hans-Joachim Watzke, links von ihm Matthias Sammer, der Berater von Borussia Dortmund. Und fragte mich die ganze Zeit, was nimmt der jetzt eigentlich mit aus dem Spiel? Verdammt, also jetzt kommen wir vielleicht ins Finale, damit ist Terzic sicher. Den Kollegen Kehl, den kann ich eigentlich auch nicht kicken, weil der ist ja irgendwie auch verantwortlich. Und die Spieler kann ich auch nicht alle rasieren und rausschmeißen, obwohl ich das vielleicht eigentlich wollte nach einer sehr, sehr schwachen Bundesliga-Saison. Macht es das jetzt leicht für Lars Ricken als neuen Boss in der neuen Saison oder schwerer, wenn die tatsächlich ins Finale durchmarschieren?
Also jetzt erstmal, wenn du einsteigst in einen Job und gewinnst erstmal im Halbfinale der Champions League gegen Paris zu Hause mit 1-0, da soll es schon... Fragen Sie mal Max Eber, wie der den Job gerade findet. Aber nochmal, er ist der oberste Boss. Und Vorsicht, ich glaube nicht, dass Lars Ricken jetzt da aufsteigt, um Spieler zu rasieren und ähnliches, sondern er wird Aki Watzke nachfolgen müssen. Und Kehl rasieren, warum? Wenn Kehl sich mit dem Job, den er hat, abfindet, und das hat er ja versucht, in jedes Mikro zu erzählen, dass er natürlich enttäuscht war, dass er den Job nicht
gekriegt hat. Das merkt man natürlich.
Ja, aber das ist doch völlig in Ordnung. Ja, Entschuldigung, wenn er gesagt hat, juhu, das war aber genau meine Idee. Das haben sie mir schon bei anderen Personalentscheidungen erzählt in Dortmund. Nein, wenn der das so akzeptiert, dann wird er seinen Job machen. Und sie werden sich austauschen. Und wer Lars Ricken ein bisschen kennt und alles, was man aus Dortmund hört, ist ein sehr kommunikativer Mensch. Und das System Watzke, dass da oben ein König thront und alle anderen haben da zu spuren, Das ist, wie ich finde, aus der Zeit gefallen. Insofern werden Sie einen Club in dieser Größenordnung wie Borussia Dortmund und wie Sie auch im Selbstverständnis sind, wird man anders aufstellen. Und da sehe ich Lars Ricken nach dem Spiel gestern spätestens genau den richtigen Mann. Denn wenn er da schon Verantwortung hatte, Respekt.
Auf der unveröffentlichten Hoeneß-Skala, wo schätzen Sie denn Hans-Joachim Watzke ab der neuen Saison ein? Werden wir da ein Spiegelbild von der Säbener Straße auch in Dortmund erleben, das aus dem Hintergrund dann doch am Ende des Tages noch deutlich nicht, also mehr noch als Politik gemacht wird, nämlich, sondern richtig auch für Unruhe gesorgt werden kann? Oder wird Hans-Joachim Watzke das Spiegelbild Hoeneß als Warnung sehen?
Da wollte ich gerade sagen, da beleidigen Sie aber die Intelligenz von Hans-Joachim Watzke. Also das.
Aber er hat auch ein Ego. Das muss man auch sagen.
Und das passt nicht durch jede Tür. Ja. Aber dass er das mit klammheimlicher Freude und mit Interesse verfolgt, was sich in München abspielt. Und wer daraus dann nicht seine Schlüsse zieht, der ist verrückt oder verrückt geworden. Und das ist mag ich nicht so unterstellen.
Den Eindruck macht Hans-Joachim Watzke nicht. Fakt ist, das möchte ich an dieser Stelle einmal nochmal sagen, für neutrale Fußballfans hoffen wir natürlich ohnehin, dass Dortmund gegen Bayern im Finale spielt. Und wenn, das stelle man sich mal vor, Borussia Dortmund die Champions League dann gewinnt, man glaubt es kaum, dann haben wir nächste Saison in der Bundesliga 6 Champions League Starter. Das ist doch Wahnsinn. Und irgendwann spielt Heidenheim dann wahrscheinlich auch international, weil noch der 9. und der 10. weiterkommt. Aber eine irre Saison und diese Regeln in der UEFA sind herrlich. Das Thema Champions League und internationale Plätze, davon verabschieden wir uns jetzt ein bisschen. Kommen aber zu
Wenn ich das richtig lese, dann verabschieden wir uns.
Leider ja, aber man weiß ja nicht, was passiert, Herr Reif.
Ja, ja.
Wenn in dem Hamburg-Derby ist am Freitag das Hamburg-Derby tatsächlich das wahrscheinlich historischste, was es jemals gab. Wir sind in der zweiten Liga angekommen, aber möglicherweise oder ziemlich sicher mit einem Club nur noch 3 Spiele. Der FC St. Pauli kann mit einem Sieg direkt aufsteigen und das im Volkspark. Eine Geschichte, da muss ich mich selber kneifen, das hätte ich wirklich niemals gedacht. Aber Fußball ist verrückt und Fußball kommt. St. Pauli ist die neue Nummer 1 in Hamburg.
Antwort ja. Und Sie werden Ihre Raute ein bisschen streicheln müssen.
Noch sie ist gebröselt, Jahr. Ich muss sie erstmal aufheben. Die liegt ja Scherben quasi vor mir.
Ja, der Fußballgott hat sich das lang angeguckt, was der HSV da treibt. Und jetzt kriegen sie noch mal eine Pointe zum Schluss. Also, dennoch hat St. Pauli das Spiel nicht gewonnen. Und ich denke, der HSV wird sich strecken und wird wenigstens mit Anstand in eine weitere Zweitligasaison marschieren.
Das hätten aber die vielen Fans zumindest verdient, das mit Anstand.
Ja, das würde ich mir wünschen, dass das auch im Umfeld und in allem, mit den allen Nebengeräuschen, dass das ein Fußballspiel wird und bitte nicht mehr und nicht weniger, weil
die Sorge,
da gab es schon in Hamburg total. Dinge, die waren nicht so zum, die waren schlimmer als das Fremdschämen über eine Zweitliga.
Oder Sportliga, ja klar. Ja. Also das hier unterstrichen, der Reif spielt an auf die schrecklichen Bilder damals, den Platzsturm nach dem perfekten Abstieg des HSV. Das liegt leider mittlerweile auch schon so wahnsinnig lange zurück. Ich glaube, 6 Jahre ist es her. Damals die Reiterstaffel auf dem Platz. Das wollen wir am Freitag nicht sehen, sondern wir wollen ein geiles Nordderby sehen. Und beide Mannschaften haben ja oft genug gezeigt, dass sie geilen Fußball spielen können. Und da wollen wir mal hören, was die beiden Trainer, Steffen Baumgart und der Kollege Fabian Hürzeler vor dem Nordderby oder vor dem Hamburg-Derby zu sagen haben.
Derby ist Derby und wer mich kennt, ich bin dann doch außerhalb des Fußballplatzes eher sachlich und nicht so emotional und auf dem Fußballplatz kann ich dann doch anders, zeigt auch die Kartenstatistik.
Ich habe Derbys gespielt, ich habe Derbys gemacht. Dieses Stadtderby ist für mich nicht nur was Besonderes, sondern das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, als ich den Job hier übernommen habe. Jetzt habe ich die Chance, dabei sein zu dürfen und dementsprechend gehen wir es auch an. Und das hat auch nichts mit der Tabellenkonstellation zu tun, sondern uns geht es einfach darum, hier ein geiles Spiel zu machen.
Wir streben nach dem Höchsten. Wir versuchen dort hinzufahren, um zu gewinnen, um auch den Fans einfach etwas zurückzugeben. Ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon gesagt. Ich habe jetzt meine Rolle als Cheftrainer 2-mal gegen den HSV gespielt und 2-mal nicht gewonnen und dementsprechend liegt es auch an mir, den Fans etwas zurückzugeben.
Das kann für Hamburg, das kann für den Hamburger Fußball aus meiner Sicht ein Riesenabend werden. Dazu sind zwei sehr, sehr gute Mannschaften auf dem Platz. Mit das geilste Stadion, was du haben kannst. Die Stimmung wird heiß, wird geil. Also was willst du mehr als 18:30 hier zu sein und Vollgas zu geben?
Es wird auf jeden Fall wirklich ein heißes Spiel, so oder so, weil egal was passiert, es hat extreme Auswirkungen. Lassen Sie uns einmal, Ehre wem Ehre gebührt, noch ein bisschen mehr über Fabian Hürzeler reden. 31 Jahre ist dieser Mann erst. Und mit Verlaub, wenn man es nicht besser wissen würde, der kommt nun wirklich auch gar nicht so als Fußballtrainer in den Business irgendwie rüber. Ist das möglicherweise die größte Stärke, die er hat, dass er eben nicht so ist wie alle anderen oder wie ein Großteil der anderen Fußballtrainer möglicherweise?
Wir wollen doch immer eine Handschrift von einem Trainer auf dem Platz sehen und nicht, was der sonst mit welchen Schirmmützen oder mit was auch immer jemand sich inszeniert auch. Ich weiß nicht, ich finde, ich mag den, ich mag, wie er über Fußball redet, ich mag, wie er redet, wenn ein Spiel nicht gut war, ich habe jetzt nicht jede Pressekonferenz von ihm gehört, aber vor allem mag ich, wie St. Pauli, wenn sie den Fußball spielen, den er sich vorstellt, und das tun sie oft genug, sonst wären sie nicht da, wo sie jetzt sind.
Total.
Wenn du denen zuguckst,
ist eine Stätigkeit.
Das reicht mir für einen Trainer. Und für was anderes wird einer, es sei denn, er muss sich in Scharmützeln mit Granden aufreiben, wird ein Trainer eigentlich nicht geholt.
Mein lieben Kollegen Tim Detering, der jetzt wieder da sitzt und hier, das müssen Sie mal wissen, im Hintergrund sitzt immer einer, der macht die Clipouts, die gleich bei Bild.de sind. Und allein für den kann ich natürlich auch den Fabian Hürzeler als Bayern-Trainer mal einsingen. Der hat eine Bayern-Vergangenheit, der hat in der Jugend mal gespielt. Wenn das bei Bayern so weitergeht, dann müssen die irgendwann den Zweitligameister holen, oder? Also anders geht's ja nicht. Okay.
Ich merke schon. Wir nutzen die Zeit
noch mal mit dem.
Ja, wir haben hier noch. Lass sie doch mal machen. Wir treffen uns doch hier wieder am Montag.
Am Montag.
Da sind wir doch möglicherweise einen Schritt weiter. Das ist doch lustig. Da haben wir die nächsten drei Seiten. Ja, haben wir doch schon wieder für die nächste. Bis übers Wochenende ist doch alles.
Ich war dem FC Bayern noch nie so dankbar wie in dieser Saison.
Er ist zu jung für die Bayern jetzt und er ist da, wo er ist, wunderbar, und er wird in die erste Liga aufsteigen, da hat er genug zu tun, aber das haben sie sich verdient, das hat er sich verdient, deswegen sollten wir ihn nicht jetzt
zu den Bayern
irgendwelches Feuer jagen.
Aber nochmal eine ernsthafte Nachfrage zum FC St. Pauli, bevor wir dann auch noch einmal zum HSV kommen. Trotzdem immer schwierig nach so einem geilen Jahr, wenn das dann klappt, auch mit dem Aufstieg, weil die Gefahr natürlich, dass so eine erfolgreiche Truppe dann auseinanderfällt, ist schlicht und ergreifend da. Allein der Kollege Marcel Hartl, zentraler Mittelfeldspieler, 16 Tore, 13 Vorlagen. So geil St. Pauli ist, so geil Millerntor ist, so schön Hamburg ist. Aber wenn da nicht andere Clubs, die deutlich mehr Knete ausgeben können, anschlagen, wäre es verwunderlich, oder?
Ich hoffe, dass sie beim St. Pauli auch nicht mit Fischbrötchen zahlen, sondern dass man da auch anständig Geld verdienen kann. Und dann sollte sich jeder überlegen, oder was gebe ich da Ratschläge? Aber ich hoffe, so Jungs überlegen sich das, wenn es dann nicht der FC Bayern ist. Und da würde ich sofort auch sagen, mach's nicht, weil da die haben andere, sondern wogegen tauscht es ein? Du musst gar keine Namen nennen. Du steigst jetzt mit denen auf, machst spielst erste Liga. Ich meine, Entschuldigung. Aber wenn einer gehen will, Reisende werden sie nicht aufhalten. Schau dir, wenn der HSV zurückgekommen wäre, würden wir über ganz andere Dinge reden. St. Pauli wünsche ich von Herzen, dass sie sich als Zweitliga-Club verstehen als echter Aufsteiger und nicht als Rückkehrer. All diese Schalkes und Herthas haben immer andere Dinge rumzuschleppen. Die können ohne irgendeinen Rucksack gehen, die da hoch. Und die Bilder in Darmstadt hat oft genug so Kappeskram gespielt, dass er gesagt hat, ihr seid nicht gut genug für die erste Liga. Aber wie sie nach der Niederlage gegen Heidenheim, wie die Fans mit der Mannschaft zusammen gesagt haben, war doch eine schöne, wir haben eine Butterfahrt gemacht, hey, wir haben uns nicht ruiniert, wir haben nicht irgendwelche Heizdecken gekauft, sondern wir haben unseren Spaß gehabt und jetzt gehen wir wieder in die zweite Liga und gucken, wie wir das nächstes Jahr wieder angehen. Das ist das Geheimnis für echte Aufsteiger, und wenn sie das hinkriegen, kann irgendwann mal, oder es kann wie bei Heidenheim gut gehen. Dann bleibst du halt nur noch eine Saison länger drin. Nächstes Jahr wird es für Heidenheim noch schwerer werden, wie immer. Aber wenn du im Hirn klar bleibst, mit deinen Trainern vernünftig umgehst, dann ist das eine wunderbare Geschichte. Wunderbar. Da haben sie ein paar Kilometer Luftlinie anders, beim HSV andere Probleme.
Da haben sie deutlich andere Probleme, vor allem wenn man sich die Vergangenheit und die Aktualität anschaut. Wir haben mal eine Grafik vorbereitet, alle HSV-Fans. Jetzt tapfer sein, denn es ist wirklich einfach nicht schön. Es ist einfach schlicht und ergreifend der Fall Der ehemalige Bundesliga-Dino ist ein Zweitliga-Dino und sie kriegen es nicht hin, auf 1 oder 2 zu springen. Es ist absurd.
Es ja, ist und bleibt die, absurd. Und da vorne aber dran gehen ja welche weg. Es ist ja nicht so, dass sie abgekocht werden von Hertha
es
und
kommt
von
Schalke. Immer wieder andere, die sind sagen, wie es geht.
Immer kommt irgendjemand und Kiel. Also Holstein Kiel, weil sie Spaß haben, weil sie nichts zu verlieren, nichts übermäßig zu gewinnen haben, sondern lass doch mal gucken.
Ja.
Beim HSV muss immer gleich und das. Und
wir machen noch ein bisschen weiter. Das tut mir leid, auch wenn die Zeit abgelaufen ist, aber eine Frage zum HSV muss man noch stellen. Also wenn das jetzt wieder nicht klappen sollte, wovon einfach Stand jetzt einfach auszugehen ist, weil auch Düsseldorf muss ja noch sein, müsste da noch mitspielen. Wenn die alle ihre Spiele gewinnen, dann war es das auch für den HSV. Zwei Personalien. A, ist Steffen Baumgart dann wirklich noch der richtige Mann für die neue Saison? Oder wird sie das Thema erledigen? Was glauben Sie?
Eine Glaubensfrage. Wieder einen Trainer schicken, wieder einen neuen holen und Sportdirektor und wieder alles auf den Korb stellen. Ich weiß nicht, wofür sie ihn geholt haben. Mir war das alles ein bisschen viel Schmuh drumherum und dann wieder der bestverkaufte Artikel ist die Schirmmütze und all so Zeug. Da denke ich, ja, und ansonsten so die Tabelle, wie ist damit so? Wieder einen neuen Trainer. Ich mein,
glauben Sie, dass...
fällt kein Kader aus.
Können Sie sich vorstellen, dass Milliardär und Investor Klaus-Michael Kühne irgendwann wirklich hart macht und dann doch Felix Magath als den einzigen großen HSV-Boss holt und der im Schlepptau...
Raul.
Es ist ja, man glaubt das im ersten Moment nicht. Fakt ist, es hat auch niemals einer geglaubt, dass Raul zu Schalke kommt. Also, dass die beiden eine Verbindung haben, ist ja klar. Ich glaube tatsächlich, wenn Magath verspricht, er holt Raul, dann wird Kühne alles dafür tun, dass alle beim HSV rasiert werden und nur die beiden das übernehmen.
So, und dann rasieren wir wieder und machen ein solches System neu, propfen da auf. Wie gesagt, ja, das hat dann natürlich Charme und Raul wird jetzt begriffen haben, dass er nicht der kommende Realtrainer sein wird, sondern dass das Xabi Alonso sein wird und dass er sich dann als Zweitmannschaftstrainer nicht mehr sieht. Und dann ist so ein HSV und die Stadt mit allem, natürlich wäre das denkbar. Aber nochmal, wir sind nicht hier jetzt, um Steffen Baumgart zu rasieren.
Nein, oh Gott, Gott bewahre.
Ja, es wäre der nächste Kracher, während, das Bild haben wir da hinten, während der Kollege Hürzler und St. Pauli entspannt in die erste Liga marschieren, da ein bisschen Fußball spielen und HSV weiter jetzt mit Magath und mit Raul und wer immer alles gespielt wird. Merken Sie nicht, dass das, ehrlich gesagt, das ist doch alles Wahnsinn.
Es ist natürlich, aber das war das Schöne.
Das ist der HSV und ich bin noch ein bisschen älter als Sie, den ich, also in was weiß ich für Höhen mit begleitet habe. Und jetzt unterhalten wir uns und dann rasieren wir und dann kommt wieder einer und dann der und mit Herz und mit Dings und wieder Tabellenplatz 4 und 4. Vorne Kiel und St. Pauli.
4 gewinnt, nur nicht in der zweiten Liga. Da ist das einfach, bringt dir das gar nichts. Fakt ist, ich werde mich Freitag 18:30 das erste Mal seit langer Zeit wieder die Glotze anschmeißen.
Ja,
ich auch. Mit einem schönen Fischbrötchen und einem kühlen Pilz und dann wird das Nordderby geschaut. Ich freue mich drauf, hoffe auf einen geilen Kick und vor allem, dass er friedlich bleibt. Und dann schauen wir mal auf potenzielle neue Gegner vom FC St. Pauli in der neuen Saison, die als Zweitligameister ja wahrscheinlich hochgehen werden. Marcel Reif hat getippt und das dürfen wir doch nicht hier vergessen zu erwähnen. Und eine Sache ist mir natürlich dann sofort ins Auge gestoßen und da wird die Stimmung nicht so gut sein wie in Darmstadt. Köln verliert ihrer Meinung nach zu Hause gegen Freiburg und wäre dann damit weg vom Fenster. Köln runter und da ist fast zu befürchten, Herr Reif, die sollten sich ganz genau anschauen, was auf Schalke passiert ist, oder? Weil das ist...
Das ist mit den Möglichkeiten, die sie sich sukzessive geschaffen oder genommen haben, wirst du in dieser zweiten Liga ganz sicher nicht durchmarschieren. Das würde mich wundern.
Und jetzt für alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, Achtung, Zettel rausholen, Stift rausholen,
genau.
Tipps notieren, und denn wir wissen ja, dass Marcel Reif eigentlich Niederleben liegt. Also, ganz... förmlich. Hoffenheim gegen Leipzig, Freitagsspiel, tippt Marcel Reif 1:1. Borussia Dortmund holt sich Rückenwind fürs Rückspiel am Dienstag gegen Paris, gewinnt zu Hause gegen Augsburg 3:0. Das zumindest sagt Marcel Reif. Wolfsburg zu Hause gegen Darmstadt 4:0. Bremen, Gladbach 2:1. Ah, schöner Südschlager. Stuttgart, Bayern, beide sicher in der Champions League 2:2. Also die Bayern schon auch mit, doch, wir haben ja so viel Zeit, das ist ja herrlich. Kurze Rückfrage, wenn Sie Trainer Thomas Tuchel wären, jetzt gegen Stuttgart tatsächlich mehr oder weniger B11 aufstellen und schonen oder einspielen? Das ist die Gretchenfrage jedes Mal. Und egal wie man es macht, man macht es falsch.
Immer. Dass wir das nach dem Ergebnis in Madrid
sagen, also sagen wir das. Richtig, das wird dann am Donnerstag
hier besprochen, war,
wenn Matthias Brüggelmann wieder hier ist. Wir machen noch einmal weiter. Hatte eben schon gesagt, Köln damit dann abgestiegen, wenn sie, wie Marcel Reif sagt, zu Hause 1-2 gegen Freiburg verlieren. Union Bochum 2-0. Frankfurt Leverkusen, der irre Lauf von Leverkusen geht einfach weiter, laut Marcel Reif 1-0 in Frankfurt gewonnen. Und Heidenheim und Mainz würden nach Marcel Reif um 19.30 Uhr am Sonntag den Abschluss machen mit einem schiedlich-friedlichen 1-1. Einen Tipp haben wir nicht vorbereitet, aber den fragen wir natürlich. Leverkusen, heute Abend, Europa League, die machen einfach weiter, ne?
Unstoppable. Unentschieden wird es werden. Und das machen sie dann, ziehen sie glatt im Rückspiel. Die marschieren auf den Triple zu.
Die einzige Mannschaft, die, glaube ich, jemals weltweit sagen würde, lasst die Saison bitte immer, immer weitergehen. Die Armen. Die müssen aber oder dürfen dann trotzdem auch irgendwie in die Sommerpause die meisten Nationalspiele ja abgestellt zuletzt. Also da werden wir einige Leverkusener auch bei der EM sehen.
Ja.
Wir werden Marcel Reif definitiv am kommenden Montag sehen. Um 10.30 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle, hier bei Bild und beim Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Empfehlen Sie uns weiter, lassen Sie ein Häkchen da. Vielen lieben Dank und Ihnen auch tausend Dank, Herr Reif. Und wir freuen uns auf eine nächste königliche Woche mit Bayern und Dortmund in der Champions League nächste Woche. Alles zu besprechen hier bei Reif ist live. Servus, Bussi, Baba.